Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich habe in dieser Woche gelernt, man kann einfach nicht genug Monitorplatz haben. Guten Abend bei Trackpack auf Fritz. Der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße und wo wir heute auch und unter anderem über eure Internetnutzung sprechen müssen. Denn, ihr habt es vielleicht gehört, in der letzten Woche gab es den Drogen- und Suchtbericht 2012 von der Bundesregierung und da ging es natürlich auch um Internet und Computer und darin war die Rede von, unter den 14- bis 24-Jährigen seien 250.000 Leute mit Anzeichen einer Abhängigkeit zu finden und 1,4 Millionen, die ein problematisches Nutzungsverhalten haben. Jetzt ist ja Internetsucht so ein Thema, wo bei vielen Leuten sofort die Scheuklappen hochgehen. Die ganz Konservativen denken immer so, nein, wir werden alle irgendwie vom Computer verblöden und zu Zombies. Und die anderen denken so, entschuldigt mal, Internet ist einfach Teil meines Lebens und wenn das jetzt irgendwie ein Stundenmist ist, ist das totaler Quatsch, weil ich lebe halt einfach damit auch. Trotzdem haben Leute rausgefunden, es gibt schon sozusagen eine Art und Weise, mit Computer und Internet umzugehen, die ist möglicherweise auch krankhaft. Das Ganze heißt dann pathologische Internetnutzung. Und was das ist und wie viel es davon gibt, das wollen wir heute hier in der Sendung klären. Wir haben einen Gast von der Allgemeinen Hospitalgesellschaft, die haben genau dazu geforscht und es ist halt nicht kein schlimmes Horrorszenario, aber es ist durchaus interessant, das mal gehört zu haben. Und was gibt's noch? Es gibt natürlich noch ein paar kleine Links, die wir euch zu Gehör bringen und ein paar Netzmusiken. Und die erste beschäftigt sich mit einer Richtung, der mal eine ganz, ganz, ganz rosige Zukunft vorausgesagt wurde. Damals wurde gesagt, bald klingt alles wie dieses Zeug aus England. Aber den ganz großen Sprung haben Grime und UK Hip-Hop leider nicht gemacht und wurden mehr oder minder sozusagen, als es gerade losging, rechts vom Dubstep überholt. Umso schöner mal wieder eine tolle Grime-Platte zu hören. Und wenn die dann auch noch für lau im Netz steht, ist es umso besser und für uns ein Anlass, sie euch hier vorzustellen. Wir hören jetzt von Axe and Rosh Conquest.
Rosh, Axe, listen. Preparing to launch an assault, a wave that the forces of man couldn't hold. I hold nothing back, man, I've emptied my vault. My chips on the table, know who's worth the salt. Cause on this side, the game looks so plain. Nothing ever comes clear for a broke pain. There's so many things they're concealing. Like before she wrote murder, she wrote pain. Say it comes from a blade or a rifle. Bigger lies than fame and a Bible. When time is biasing, this game is survival. Assemble an empire the greats couldn't rival. Speed up the vinyl, spin like a typhoon. Now the whole world coming along to my tune. Invest in the game. The difficult tycoon, increase the treasures alive with a mind tune. Run for your lives, you man. I better run for your lives. This the conquest, it's no contest. When I drop rhymes, so run for your lives. I said run for your lives. This my warning, run for your lives. This the conquest, it's no contest. Still got time, so run for your lives. Run for your lives. Run for your lives. Gaze in the crystal, the great ball of prospect. All you can see is your fall, I'm a conquest. It's my name that will rise from the rest. When the word domination is put into context. World domination is sure like the sunset. I'll crack the whip, see the sun sweat. If you stand in my way, that's a dumb threat. If I want to be done, then I come get it. Come get the very ground that you stand on. Unlock the very same door that you bang on. Jump off the very same cliff that you hang from. Hunt for the very same beast that you ran from. Feared more than any mythical creature. Like Sisyphus, I'm a pinnacle reacher. Set the rock, don't roll back down. My gold wrap crown is a physical feature. Run for your lives, you man, I better run for your lives. This is the conquest, it's no contest. When I drop rhymes, so run for your lives. I said run for your lives, this my warning, run for your lives. This is the conquest, it's no contest. Still got time, so run for your lives. Run for your lives, you man, I better run for your lives. This is the conquest, it's no contest. When I drop rhymes, so run for your lives. I said run for your lives, this my warning, run for your lives. This is the conquest, it's no contest. Still got time, so run for your lives. I can take life and distort it, send the world crazy and disrupt the orbit. And I can make ice feel inflamed, I can make fire feel Nordic. I can stop comets with one hand, turn 200 nations to one land. And one man who could defeat a legion, crush the weight of the world into 1 gram. See, my mind is a sanctum of genius, it's like somebody blessed it. I can turn you all to believers, I'd love to see the skeptics test it. See, my conquest is out of the question, no, it's found in the answer. Don't be scared of a route of ascension. Just be wary of what comes after. Just be wary of what comes after. Just be wary of what comes after. Run for your lives. You man, I better run for your lives. This is the conquest. It's no contest when I drop rhymes. So run for your lives. I said run for your lives. This my warning. Run for your lives. This is the conquest. It's no contest. Still got time. So run for your lives. Run for your lives. You man, I better run for your lives. This is the conquest. It's no contest when I drop rhymes. So run for your lives. I said run for your lives, this my warning, run for your lives. This the conquest, it's these no punks, they still got time to run for your lives.
Trackback.fritz.de heißt das Blog zu dieser Sendung. Dort findet ihr einen Link zu Housefly Records und bei Housefly Records findet ihr einen Link zu Blue Murder. Das ist das Album vom Roche, wo auch der Track Conquest drauf ist, den ihr gerade eben hier gehört habt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch jede Woche ein paar Links, die uns über den Weg gelaufen sind und von denen wir gedacht haben, möglicherweise interessiert euch das auch. Präsentiert wird das Ganze heute von Wayne Schlegel und es geht um introvertierte Menschen, um einen Urheberrechtsaufruf, der für alle funktioniert und darum, warum Geschlechterfragen manchmal wie ein Computerspiel sind.
Heterosexuelle weiße Männer sind in unserer und den meisten anderen Gesellschaften der ersten Welt bevorzugt. Das versuchen Menschen, die für Gleichberechtigung kämpfen, immer wieder zu erklären, stoßen dabei aber auf taube Ohren. Blogger John Scalzi hat jetzt einen neuen Vergleich aufgestellt. Ein Computerspiel. Er sagt, als weißer heterosexueller Mann habt ihr zwar sicher auch Probleme und müsst in eurem Leben kämpfen, aber vieles ist eben doch einfacher. Klar, ihr könnt nichts dafür, aber vielleicht wollt ihr ja in Zukunft darauf Rücksicht nehmen, dass andere auf einem schwierigeren Level spielen müssen. Die Debatte um das Urheberrecht im Netz läuft schon sehr lange und sehr verbissen. Sascha Lobo hat von Schimpfereien, offenen Briefen und Unterschriften die Nase voll und hat einen allgemeingültigen Urheberrechtsaufruf für alle Seiten veröffentlicht. Kleine Kostprobe, Zitat: Unser Standpunkt zum Urheberrecht ist der einzig richtige. Wir haben irgendeine passende Studie herausgesucht, die ein bisschen zurecht interpretiert, zweifelsfrei beweist, dass wir richtig liegen und alle anderen daher logischerweise falsch. Zitat Ende. Ein tatsächlich hilfreiches Angebot ist dagegen Dr. Carmellas Guide to Understanding the Introverted. Hier wird euch in klaren, aber liebevoll kurzen Bildern und Texten erklärt, wie man introvertierte Menschen so behandelt, dass sie sich wohlfühlen. Und da jeder entweder selbst introvertiert ist oder jemanden kennt, solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angeschaut haben. Elektromusiker Mr. Oiseau und Berufsbösewichtsrocker Marilyn Manson in einem gemeinsamen Werk, kann das gut gehen? Oh ja, sehr sogar. Marilyn Manson spielt eine verschüchterte Jungsgestalt im ersten Kapitel des Films Wrong Cops und Mr. Oiseau hat die passende Musik dazu beigesteuert. In dem 14-minütigen Film, der frei auf der Videoplattform Vimeo zugänglich ist, geht es in einer absurden Geschichte um einen bösen Polizisten. Der verkauft Haschisch in Rattenkadavern, erschießt aus Versehen seinen Nachbarn und entführt Marilyn Manson, um ihm ordentlichen Musikgeschmack beizubringen. Wrong Cops ist also nicht nur wegen der beiden berühmten Musiker sehr sehenswert. Mit Zombies wird alles besser, muss sich zumindest der Verfasser des Textes Death and Taxes and Zombies gedacht haben. Denn dieser Text hält, was der Titel verspricht. Er beschäftigt sich mit den Problemen, die eine Zombie-Apokalypse aufwerfen würde, aus steuerrechtlicher Sicht. Die daraus folgenden Konsequenzen sind uns zwar unklar, aber es handelt sich trotzdem um eine lesenswerte Lektüre. Falls ihr lieber einen handfesteren Weltuntergang haben wollt, empfehlen wir euch den Artikel How to Destroy the Internet von Sam Biddle. Der hat sich mit der Frage beschäftigt, ob das Netz überhaupt noch nachhaltig gestört werden kann. Ergebnis? Eine Zerstörung des Netzes wäre zwar sehr aufwendig, aber alle dazu notwendigen Informationen sind öffentlich zugänglich. Eine Bitte von Sam Biddle wollen wir sicherheitshalber noch anfügen. Es handelt sich dabei um ein Gedankenexperiment. Bitte probiert das nicht aus. Danke.
Da wären wir in der Tat sehr dankbar, sonst hätten wir diese Sendung nicht mehr. Ihr könntet auch nirgendwo damit angeben, es gibt ja kein Facebook mehr. Die ganzen Links zum Nachlesen, auch dieses Gedankenexperiments, findet ihr bei trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der langsam so ein bisschen die Faxen dicker hat. Guten Abend. Wir müssen, und vielleicht kommt es einem bekannt vor, schon wieder über die Vorratsdatenspeicherung reden. Vorratsdatenspeicherung, was war das nochmal? Das ist eine Gesetzesinitiative, oder es war auch schon mal ein Gesetz der Regierung, wo ihr überwacht werden sollt in Hinsicht darauf, mit wem ihr wann und wo kommuniziert habt. Also E-Mail, Telefonate, Internetbenutzung, all das soll da irgendwie mit notiert werden. Es war schon mal ein Gesetz geplant, das ist dann ja vom Bundesverfassungsgericht so sozusagen verworfen worden. Die haben gesagt, so geht es nicht, das müsst ihr, wenn ihr das machen wollt, nochmal neu machen. Und es gab damals gegen dieses Gesetz auch riesig große Demonstrationen, Diskussionen, Proteste, also mehrere tausend Menschen. Es gab sogar eine Petition vom Bundestagsausschuss und eigentlich hatte man denken können, okay, das ist jetzt gegessen. Ist es aber anscheinend nicht. In der letzten Woche ist eine neue Webseite an den Start gegangen, die heißt Stop VDS, also stoppt die Vorratsdatenspeicherung, ist vom Chaos Computer Club, dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und dem FÖBUT, auch ein Verein, der sich um Datenschutz kümmert. Und da fragt man sich natürlich, warum machen die jetzt schon wieder diesen Protest gegen diese Vorratsdatenspeicherung? Aber das erklären sie in einem Video zum Glück auch selbst.
Unser Innenminister hat sie wieder gefordert, die Vorratsdatenspeicherung. Und auch die EU-Innenkommissarin will sie. Da müssen auch wir uns wieder damit beschäftigen.
Und es ist wirklich faszinierend zu sehen, es sind wirklich die Forderungen genau dieselben wie damals, als dieses Gesetz schon einmal abgelehnt wurde. Es gibt zwei kleine Neuigkeiten. Die eine wird auch euch in dem Video näher gebracht.
Damit hat Deutschland ausreichend Erfahrung, denn es sind 68 Verfahren gegen Deutschland wegen Vertragsverletzungen anhängig. Unter anderem wegen des sogenannten VW-Gesetzes. Insgesamt hat Deutschland derzeit 22 Richtlinien nicht oder mangelhaft umgesetzt. Die Bundesregierung tut nichts. Schließlich handelt es sich bei diesen Verletzungen meistens um wirtschaftliche Interessen.
Warum erzählen wir euch das? Wir erzählen euch das deshalb, weil die Bundesregierung sagt, ja, wir müssen diese Vorratsdatenspeicherung machen, weil die EU schreibt es uns ja vor. Aber wie diese Protester sagen, gibt es auch jede Menge andere Gesetze, wo das der Regierung ganz egal ist. Eine andere Sache ist außerdem noch, dass es ja diese Petition gab, wo 64.000 Unterschriften gesammelt wurden. Das heißt, eigentlich müsste sich der Petitionsausschuss mal mit den Leuten zusammensetzen, damit die erzählen können, was sie dagegen protestieren wollen. Aber das ist bis jetzt wohl nicht passiert, schreibt der Chaos Computer Club in seiner Pressemeldung zu Stopp VDS. Diese ganze Sache finde ich deshalb sehr interessant, weil es ja wie gesagt schon mal da war und jetzt wieder und wieder und wieder auf den Tisch gebracht wurde. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Wie seht ihr das? Ich werde den Eindruck nicht los, die Politiker machen das immer wieder so lange, bis die Leute genervt sind und sagt so, ja bitte, dann macht es halt einfach. Findet ihr das okay mit der Vorratsdatenspeicherung? Findet ihr total langweilig und interessiert euch nicht mehr? Oder seid ihr möglicherweise dagegen? Schreibt mir gerne eine Mail unter markus@trackback.fritz.de oder markus.richter@fritz.de und dann werden wir es in einer nächsten Sendung gerne mal hier auswerten. We'll be right back. Underwater von Taibo Holz, so heißt der Track. Und ihr könnt ihn runterladen, nicht den Track, die ganze Platte Last Night Swings. Gibt es natürlich im Blog zur Sendung den Link trackback.fritz.de. Es geht jetzt um die Internetsucht, die sogenannte. In der letzten Woche ist der neue Drogen- und Suchtbericht rausgekommen für dieses Jahr von der Drogenbeauftragten Mechthild Dickmanns. Und da ging es halt auch um Internetsucht. Und das ist ja so ein Ding, das sehr kontrovers diskutiert wird, weil Leute wie ich, wie wir, die sagen dann eher so, Internetsucht, das ist doch alles Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Andere Leute sagen so, ja, Internetsucht, ihr seid alle internetsüchtig, wenn ihr länger als 5 Minuten vorm Computer sitzt. Das ist natürlich beides Quatsch. Es gibt ja tatsächlich sozusagen eine Krankheit, Art und Weise mit Dingen umzugehen, und das gibt es tatsächlich auch beim Internet. Und im Rahmen dieses Drogen- und Suchtberichts ist die Allgemeine Hospitalgesellschaft erwähnt worden, die forscht dazu, und sie forscht das auf eine Art und Weise, die zumindest im ersten Anschein nach auch sehr unaufgeregt ist, also wo es sich lohnt, mal hinzuhören, was die dazu zu sagen haben. Ich habe deshalb mit Dr. Jörg Petri telefoniert und habe ihn gefragt, was denn pathologische Internetnutzung jetzt sein soll, denn so nennen sie das, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, man könnte es erstmal einfach übersetzen, krankhaft statt pathologisch, und abgrenzen von einem normalen Umgang mit dem Computer, der ist jedem vertraut, und eine Problematik kann einsetzen, wenn der Umgang mit dem Computer eine andere Funktion als reine Unterhaltung oder Arbeiten bekommt. Das heißt, wenn Menschen, die in ihrem Alltag schlecht zurechtkommen und ihre Bedürfnisse dort aus persönlichen oder sozialen Gründen nicht befriedigen können, bestimmte Formate des Internets, wie zum Beispiel das Gamen oder das Chatten, nutzen, um das auszugleichen.
Um das nochmal ganz klarzustellen, weil das fühlen unser Hörer so, sie sind den ganzen Tag an ihrem Smartphone und Rechner unterwegs, um da mit Leuten auch zu kommunizieren, und müssen dann sich anhören, du bist ja süchtig. Es geht hier nicht um die Nutzungsdauer, sondern es geht tatsächlich sozusagen um ein krankhaftes Bild.
Genau, so ist das. Wobei die Nutzungsdauer natürlich auch eine Rolle spielt. Das heißt, wir behandeln ja Patienten, die dieses Problem haben, und da ist schon auffällig, dass die zum Beispiel 30 Stunden am Stück gamen oder mehr als 100 Stunden pro Woche berufs- oder schulfremd online sind. Aber das allein reicht nicht aus, sondern es muss eine bestimmte auffällige Funktion im Leben besitzen.
Jetzt schreiben Sie in Ihren Definitionen auch etwas von Komorbidität. Also das habe ich grob übersetzt mit, das ist nicht ein alleinstehendes Problem, sondern hängt oft mit Dingen zusammen. Womit?
Ja, mit anderen, vor allem psychischen Störungen. Das heißt, unsere Patienten, die da ein Problem bekommen, sind eher ängstlich schüchterne Menschen. Sie haben große Schwierigkeiten, im Alltag Probleme zu lösen. Und eine komorbide, also daneben bestimmte Störung, ist häufig eine depressive Erkrankung.
In den Definitionen, die Sie machen, gibt es auch einen Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Welcher ist das?
Ja, das ist ganz wichtig, dass man bei Jugendlichen nicht vorschnell so eine Diagnose wie Sucht stellt, weil in der Regel bei den meisten Jugendlichen bestimmte Auffälligkeiten in der Pubertät oder frühen Heranwachsen ein paar Jahre später verschwunden sind. Und das ist erstmal abzuwarten, sodass man, wenn da etwas auffällig ist, eher ein exzessives oder problematisches Verhalten feststellen würde, aber noch nicht eine Erkrankung. Während dann jenseits von 20 Lebensjahren ungefähr, wenn dann so ein Problem fortbesteht, dann kann, wenn man das klinisch untersucht, eine wirkliche Krankheit vorliegen.
Jetzt ist es ja so, wenn man die öffentliche Wahrnehmung in den Berichten sieht, dann hat man ja oft den Eindruck, dass Internetsucht, beziehungsweise jetzt die pathologische Internetnutzung, ein total weit verbreitendes, wild grassierendes, virales Problem ist, dem wir irgendwann alle anheimfallen. Ist das denn jetzt wirklich sozusagen eine Massenepidemie, oder ist das sozusagen einfach eine Form physischer, psychischer Erkrankung, die vorkommen kann?
Das Letzte trifft zu. Ich würde auch den Zahlen in der Höhe widersprechen. Wir haben zwar steigende Zahlen von Patienten, die wir behandeln, aber die Untersuchungen in der Bevölkerung lassen noch zurzeit keinen Schluss zu, wie groß das Ausmaß ist. Und es ist halt schon ein beliebtes Pressethema. Und es werden dort Zahlen genannt, die meiner Meinung nach unrealistisch sind. Und auch der Begriff Sucht ist problematisch, weil Suchtkranke wie Alkoholismus doch eine ganz andere Form einer Erkrankung sind. Und es gibt auch andere Merkmale, die bei Süchtigen vorliegen, die auf das Problem nicht anwendbar sind. Also da ist noch Forschung erforderlich und deswegen ist es auch noch nicht als Erkrankung anerkannt.
Die Krankenkassen sagen nämlich, wenn man das behandelt, sagen, ja, diese Erkrankung gibt es nicht, aber es gibt schon Mittel und Wege. Und wie gesagt, Internetsucht als solches scheint es also nicht zu geben, aber es gibt halt so etwas wie pathologische Internetnutzung. Schon ein sehr spannendes Thema. Könnt ihr euch gerne mal einlesen und einen weiterführenden Link dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
It's not.
Satte Beats und ausufernde Vocal Samples. Das hört sich an wie Dance aus den 90ern. Aber nein, wir sind nicht mit einer Zeitmaschine dorthin gereist und haben die Musik ausgegraben und hierher gebracht, sondern es ist neue Musik von Pialo. Das ist einer der Gründer des Netlabels Up It Up und seine neue Platte heißt Can't Unfeel the Rhythm im kommerziale 94er Megamix. Und so ähnlich hat es sich auch angehört. Aber es macht wirklich Spaß. Ihr könnt euch das ganze Ding runterladen. Und was wir gerade gehört haben, war der Promo Mix Vocal Edit im Love Dub Mix. Und alles zusammen gibt's zum Download als Link im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht so der Mega-Clubgänger, aber so ganz ohne wäre auch schon irgendwie doof. Guten Abend. Überall, auch in den Blogs, wird sich gerade das Maul zerrissen über die GEMA, weil die angeblich, so sagt man, im nächsten Jahr mit teuren Tarifen alle Clubs zum Sterben bringen wird. Und das wird alles ganz fürchterlich. Jetzt haben beide Parteien, also die GEMA und die Clubleute, Veranstaltungen gehabt in der letzten Woche. Und dort waren vor Ort auch Christoph Schrag und Magdalena Bienert. Und die sind jetzt hier im Studio. Hallo und guten Abend, ihr beiden.
Hallo, hallo.
Tagchen.
So, zuerst hatte die GEMA eine Veranstaltung. Christoph, da warst du. Was genau haben sie da gesagt? Müssen alle Clubs jetzt sterben, weil die GEMA so böse ist?
Also das hat die GEMA tatsächlich so nicht gesagt, aber die GEMA hat nichts anderes gesagt, als tatsächlich, sie haben die Tarife geändert. Mhm. Und es gibt Ergebnisse, wo es günstiger wird, wenn man eine Veranstaltung macht. Bei Einzelveranstaltungen, sogenannten Einzelveranstaltungen, wenn du und ich was machen und wir annehmen Eintritt, ist das eine Einzelveranstaltung. Mhm. Für andere wird es aber wesentlich teurer, nämlich für die Profis unter uns, die jeden Tag so eine Veranstaltung machen, wie zum Beispiel Clubs. Und der Bezirksdirektor von der Berliner GEMA, der Martin Schweder, hat auch gesagt, nie wurde was anderes behauptet bei der ganzen Geschichte.
Es geht hier um Einzelveranstaltungen und nicht um Clubszene oder Diskotheken. Dass Diskotheken und Clubszene günstiger werden, das war nie Thema und wurde auch nie von der GEMA behauptet.
Disco sollte nie günstiger werden. Also so ist der, wie der Tarif jetzt ausgerechnet ist, war auch geplant.
Okay, das heißt, es wird teurer, aber die GEMA sagt, das ist gerechtfertigt. Magda war bei den Clubleuten, die haben wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, was anderes gesagt.
Die gehen natürlich total auf die Barrikaden und verstehen überhaupt nicht, wie diese ganzen Rechnungen und Zahlen zustande kommen und sehen eigentlich ganzheitlich ein großes Clubsterben in ganz Deutschland auf sich zukommen. Also es gibt so einen sogenannten GEMA-Tarifrechner, wonach kleinere Clubs mit bis zu 200 Quadratmeter Größe bis jetzt immer so vielleicht so 6.000, 7.000 Euro gezahlt haben und auf einmal bei 70.000 Euro im Jahr liegen. Und das ist natürlich eigentlich unfassbar für die. Und die Clubleute sind alle organisiert in einem Dachverband, der kümmert sich sozusagen um die Belange der Club- und Kneipenbetreiber, das ist die sogenannte DEHOGA. Und die Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges von der DEHOGA sagt, dass die GEMA ihnen auch eigentlich da in keiner Weise entgegenkommt, um mal klarzustellen, wie diese unmöglichen Rechnungen eigentlich zustande kommen.
Die waren nicht bereit, diese Berechnung offenzulegen. Sie behaupteten, nur 60% der Veranstaltungen werden entlastet. Das stimmt definitiv nicht. Wir haben dann gesagt, dann sagen Sie uns doch mal bitte, wie viele Veranstaltungen finden in den einzelnen Kategorien statt. Wir haben die Zahlen nicht und wir haben sie auch nicht bekommen von der GEMA.
Genau, also die Clubs sollen dann nämlich in Kategorien eingeteilt werden nach Quadratmetergröße und eben auch Eintrittsgeldern.
Jetzt habt ihr diese Diskussion verfolgt, habt euch lange darüber den Kopf zerbrochen, was da jetzt eigentlich gesagt wurde und wie es zu bewerten ist. Christoph, du wieder zuerst. Werden die Clubs jetzt sterben?
Also, das wollen wir ja wohl alle nicht hoffen, weil am Ende sind wir ja die Leidtragenden bei der ganzen Geschichte. Also ich habe mich sehr lange mit dem Herrn Martin Schweder unterhalten von der GEMA und er hat mir das alles vorgerechnet, wie das zustande kommt. Und was sie wollen, ist, dass die Großen, die profimäßig mit Musik anderer Leute Geld verdienen, die wollen, dass diese Leute mehr Geld bezahlen und zwar wesentlich mehr als vorher. Sie haben Pauschaltarife, die die Clubs vorher gezahlt haben, abgeschafft und haben dafür wesentlich teurere Tarife eingeführt. So, und für diese neuen Tarife hat sich die GEMA auf eine Studie gestützt, die zusammen mit Berliner Clubs gemacht wurde. Aus der Studie geht hervor, dass die Clubs an der Tür nur etwa 20% ihres Gesamtumsatzes machen, in Eintrittsgeldern nämlich. Und von diesen Eintrittsgeldern wiederum, den 20%, will die GEMA am Ende nur 10% für die Künstler haben. So ist der Tarif zumindest gedacht. Ob das dann am Ende so funktioniert, ist eine andere Frage. Aber Martin Schweder von der GEMA hat mir das mal anhand vom Berliner Club Prinz Charles durchgerechnet, allerdings mit fiktiven Zahlen.
Wenn so ein Prinz Charles, ich kann jetzt das natürlich nicht sagen, aber wenn die Studie stimmt und sagen wir 20% sind Eintrittsgeld, dann kommen halt 80% aus anderen Bereichen. Und wenn ein Prinz Charles morgen 40.000 Euro GEMA zahlen muss, dann macht der einen Türumsatz von 400.000 im Jahr. Und wenn der 400.000 Türumsatz macht, macht er mit Gastronomie und sonstigen Geschichten, wenn das jetzt so stimmig ist von der Studie, sind ja Schnittwerte, mag nicht für jeden Club zutreffen, dann macht er halt 2 Millionen Umsatz im Jahr. Und das müssen wir in Relation sehen, dann sind 40.000, sind dann nur noch 2%.
Die GEMA unterstellt sozusagen den Clubs, dass die einen sehr, sehr großen Reibach machen und dass die Urheber bisher an diesem Reibach nicht angemessen mitverdienen. Aber wir müssen uns das im Prinzip vorstellen wie eine Elefantenrunde von Tarifverhandlungen. Das ist wie bei Gewerkschaften. Die einen sagen, wir wollen mehr Geld haben, die anderen sagen, wir können nicht zahlen. Und jetzt, was jetzt passiert ist, ist halt, dass die Verhandlungen abgebrochen wurden und dass die GEMA gesagt hat, es ist uns jetzt alles egal, wir hauen jetzt den Tarif raus. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und das, was jetzt passiert, ist die Aufregung von den anderen, von den Clubbetreibern. Klar, jetzt können wir nur hoffen, damit wir demnächst wieder in noch normalen Clubs gehen können, dass sie sich an einen Tisch setzen und sich einig werden.
Okay, also die GEMA sagt erstmal, Tarif kommt. Magda, die Clubleute, haben die irgendwas angekündigt, wie sie dagegen vorgehen wollen?
Einer der Sprecher der Clubleute ist Party-Urgestein und Love Parade-Erfinder Dr. Motte. Und der ist hat auf jeden Fall auf Krawall gebürstet, würde ich mal sagen.
Wir werden auf jeden Fall den Kampf aufnehmen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wenn das wirklich durchkommen sollte, dann gibt es in Deutschland keine Clubkultur mehr. Die gibt es dann nicht mehr, weil das einfach nicht mehr bezahlbar ist. Ja?
Und zum Clubsterben darf es natürlich nicht kommen. Und jeder kann was tun. Jeder, der gerne in Clubs geht, kann auf jeden Fall schon mal eine Unterschrift digital leisten. Es gibt eine Seite openpetition.de. Da kann jeder eine Petition einreichen. Da gibt es auch eine direkt auf der ersten Seite, könnt ihr das sehen, gegen GEMA-Tarife. Da könnt ihr euren Namen eintragen und eine Unterschrift sozusagen. Und dann könnt ihr unterschreiben, dass ihr gegen diese Tarife seid, weil es natürlich sein kann, dass wir im nächsten Jahr einfach mehr Eintritt bezahlen müssen, mehr Getränkepreise, dass die Clubleute das halt umlegen müssen, um dieses Geld für die GEMA irgendwie ranzutreiben. Und dann fällt es auf uns zurück. Und das wollen wir nicht. Deswegen könnten wir es mit dieser Petition versuchen. So, das ist so das, was wir im Kleinen sozusagen tun können. Aber ansonsten würde ich auch sagen, können wir nur abwarten und hoffen, dass sich mal an einen Tisch alle setzen. Wa? Oder auf eine Tanzfläche stellen.
Möglicherweise passiert auch das noch. Ihr seht, die Diskussion ist lange, kompliziert und umständlich. Vielen Dank, dass sie uns ein bisschen näher erläutert hat. Und es geht auch noch größer. Und die ganzen Hinweise dazu findet ihr in einem Link auf dem Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Thank you.
6 Leute sind das hier. The Very Most, die ein einziges Mädchen besingen. Das Alien Girl. Das ist Download-Musik, das heißt, ihr könnt euch das runterladen, wenn ihr nur ins Blog zur Sendung geht unter trackback.fritz.de. Wir stellen euch ja hier in der Sendung immer Musik vor, die aus dem Netz kommt und die meistens Creative Commons Musik ist. Creative Commons ist eine Lizenzart, eure Sachen ins Netz zu stellen, und da gibt's verschiedene Creative Commons Lizenzen, und die, die am meisten verwendet wird, ist eine, die sagt, Namensnennung nicht kommerziell, sind so die Schlagworte, die da verwendet werden. Das heißt, ihr dürft das Zeug unter dieser Lizenz runterladen und auch weitergeben und wieder hochladen. Ihr müsst nur immer sagen, wo ihr es von wem her habt. Und jetzt ist dieses nicht kommerziell, das ist so Tradition. Das machen ganz viele Leute so, weil sie sagen so, ja, ich stelle mein Zeug schon gerne umsonst ins Netz, aber da soll sich kein anderer eine goldene Nase dran verdienen. Jetzt gibt es einen Blogger, Dirk Morschall, der hat einen langen Artikel darüber geschrieben, dass er das doch macht, dass er seine Fotos wohl unter einer Lizenz ins Netz stellt, wo ihr sie nicht nur runterladen und verwenden dürft, sondern sogar zu kommerziellen Zwecken verwenden dürft. In seinem langen Blogartikel schreibt er unter anderem, dass er, wenn jetzt jemand das kommerziell verwenden will, der muss erst anfragen, dann müssen Lizenzteile ausgefüllt werden. Und das ist alles viel zu viel Aufwand und lohnt sich nicht. Aber ich habe nicht geglaubt, dass das alles ist, und habe ihn deshalb angerufen und wollte von ihm wissen, wie er auf die Idee gekommen ist, das genau so zu machen, dass man seine Fotos auch kommerziell verwenden darf.
Ja, das war vielleicht ein längerer Prozess. Also ich war mir schon immer nicht ganz klar, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, Sachen kommerziell zu oder verwenden zu lassen von anderen Leuten. Das Gegenargument ist immer so ein bisschen gewesen, ja, was ist, wenn jemand damit unglaublich Erfolg hat mit meinen Sachen und damit anfängt, Geld zu verdienen, und ich sehe davon einfach keinen einzigen Cent. Und das ist immer so das Ding, nee, will ich nicht. Also wenn einer Sachen damit macht, dann möchte ich auch davon beteiligt oder daran beteiligt sein. Mhm. Und das ist mir aber irgendwann mal, mir ist irgendwann mal aufgegangen, dass es vielleicht besser ist, die Sachen dann doch breiter streuen zu lassen durch die Leute selber. Und zwar ist es so, dass man sich auch unglaublich viele Sachen verwehrt, dadurch, dass man diese Einschränkung hat. Also gerade bei Bildern ist das so, beim Musikmacher mag das anders sein, aber bei Bildern habe ich das Gefühl, dass es besser ist, wenn man wirklich alle Rechte auch so ein bisschen, also nicht alle Rechte, aber viele Rechte, zum Beispiel diese kommerzielle Nutzung auch freigibt, weil Leute teilweise in einem Graubereich arbeiten mit den Bildern. Sei es zum Beispiel eine Suchmaschine, die arbeitet ja wie Google zum Beispiel kommerziell. Und wenn meine Bilder dort gelistet sind, einfach nur damit sie findbar sind, wäre das quasi von Google schon illegal, diese Bilder dort in ihrer Bildersuche aufzunehmen.
Oh, das ist aber dünnes Eis, auf das du dich da begibst. Da streiten sich gerade Juristen. Aber generell kann man behaupten, du tauschst also die Möglichkeit, dass deine Inhalte weiterverbreitet werden, gegen die Möglichkeit, dass möglicherweise irgendwann mal jemand ganz erfolgreich mit deinem Teil wird. Du hast ja trotzdem einen Kniff ausgedacht, wie du möglicherweise dann noch Geld verdienen kannst mit deinen Fotos. Wie machst du das?
Bei Fotos ist es, glaube ich, ganz einfach. Und zwar die Fotos, die ich ins Internet stelle, die haben eine relativ, ich will nicht sagen, bescheidene Qualität. Die sehen natürlich schon ganz gut aus, aber wenn man diese Fotos professionell verwenden möchte, also zum Beispiel in eine Zeitung drucken, in ein Magazin drucken oder auf ein T-Shirt drucken oder irgendwie sowas, dann braucht man natürlich dafür eine bessere Qualität. Und diese bessere Qualität, die ist im Internet nicht verfügbar, auf meiner Seite jedenfalls nicht. Und wenn jemand diese Sachen haben möchte, dann kann er natürlich gerne meinen Blog durchstöbern. Und wenn er ihm ein Bild gefällt, kann er sich gerne melden. Und dann kriegt er das Bild natürlich auch ganz gerne in voller Auflösung, mit voller Qualität, aber dann möglicherweise dann auch gegen Geld.
Ist denn eigentlich das Fotografieren dein Lebensunterhalt oder eher so eine Art bezahltes Hobby für dich?
Das ist ein Hobby und noch nicht mal ein bezahltes Hobby. Also ich gehe auch ganz gerne mal, wenn das Projekt gut ist, was mir gefällt, dann gebe ich ganz gerne auch meine Bilder mal so her. Also das ist wirklich ein reines Hobby. Und möchte ich da anmerken, möglicherweise würde ich die Sache auch anders sehen, wenn ich damit Geld verdienen würde.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. Glaubst du, dass sich das übertragen lässt, deine Ansichten, auf professionelle Leute?
Ich glaube nicht. Also dadurch, dass ich auch quer finanziere, mein ganzes Blog, also ich habe ja relativ teure Kameraausrüstung und sowas, und das ist alles querfinanziert. Also das Blog spielt da keine Rolle bei der Finanzierung im Endeffekt. Und wenn ich sehe, dass Leute zum Beispiel mit ihren Instagram-Bildern Geld verdienen wollen, indem sie die ausdrucken lassen und verkaufen, was relativ bescheidene Bilder im Endeffekt sind, um da wirklich jeden Pfennig rauszuquetschen aus ihrer Sache, nur weil sie selbstständig sind. Ich glaube, also das lässt sich auch im professionellen Bereich oder für Leute, die ja wirklich nur mit der Fotografie Geld verdienen wollen, glaube ich, nicht so ohne weiteres übertragen.
Für wen ist denn dieses Modell der kommerziellen Freigabe eine gute Sache und wer sollte lieber die Finger davon lassen?
Kann ich schwer sagen. Also ich glaube, das muss selber für sich selber entscheiden. Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man ein Stück weiter denkt, als einfach nur über die Vermarktung nachdenkt. Also wenn man wirklich jeden Cent braucht, dann sollte man das eventuell nicht tun. Wenn man aber sagt, okay, ich kann damit leben, ich möchte der Gemeinschaft ein bisschen was geben und Leuten auch die Möglichkeit geben, auf meinen Werken aufzubauen. Und mir ist eigentlich so an der Gesellschaft ein bisschen gelegen, dass viele Leute, auch meinetwegen gemeinnützige Organisationen oder Leute mit einem höheren Ziel, einfach mit den Sachen arbeiten können, die ich bereitstelle, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache. Und das ist auch bei mir so ein bisschen der Fall.
Also nichts für Profis, aber Dirk Moschall meint, wenn man so das hobbymäßig betreibt und möchte, dass es sich möglichst weit durch das Netz verteilt, dann kann man schon mal auch seine Werke für eine kommerzielle Nutzung freigeben. Vielleicht geht es euch ähnlich, dann würde mich eure Meinung interessieren. Trackback.fritz.de ist das Blog zur Sendung. Da könnt ihr A, den Artikel klicken und nochmal ausführlich nachlesen und B, auch euren Kommentar gerne hinterlassen. Gegen eine kommerzielle Nutzung haben sich auch Sonorba schon entschieden mit ihrem Song Wishes. Sonorba und Wishes kommen vom holländischen Netlabel Escape Records und das ist quasi das Hobby eines einzigen Typen, nämlich des Designers und DJs Harko Rutkes. Und ganz offen sagt er auf seiner Webseite, dieses Label gehört mir und alles, was hier veröffentlicht wird, muss zuallererst mir gefallen. Das klingt natürlich etwas egoman, ist aber kein schlechter Weg, denn Harko hat einen echt guten Geschmack, wie man zum Beispiel hier gerade gehört hat. Wenn ihr euch selber mal durchschauen wollt, kein Problem. Link dazu ist im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Musik.
mit Markus Richter, der, wenn er in Brandenburg ist, dort mit seiner Enduro ist. Hallo und guten Abend.
Fritz Trackpick. Blogger. Privat.
Unsere kleine Rubrik, wo wir in jeder Sendung jemanden hier ins Studio holen oder ans Telefon und ihn interviewen dazu, was er im Internet so Seltsames treibt. Blogger, Podcaster, möglicherweise auch andere Dinge. Und wir suchen das nicht selber raus, sondern wir lassen immer die Leute, die hier zum Interview da sind, das empfehlen. Letzte Woche war Judo Jule hier und die hat dazu Folgendes gesagt.
Die Frau Lotte, die den Blog lotta.com betreibt und die beschreibt Situationen aus ihrem Leben. Wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, aber sie ist noch so ein bisschen politischer, aber sehr amüsant. Und es geht viel um gebrochene Beine und um Kuchenbacken.
Ja, das wollen wir uns natürlich mal genauer anhören und deswegen ist sie jetzt auch hier im Studio. Hallo und guten Tag, Frau Lotte.
Hallo.
Was genau haben jetzt gebrochene Beine und Kuchenbacken miteinander zu tun?
Erstmal nichts direkt. Das sind beides Geschichten, die mir widerfahren sind, beziehungsweise, naja, das Bein habe ich mir gebrochen und den Kuchen habe ich dann irgendwann angefangen zu backen. Ja.
Was war mit dem Bein? Wie ist das passiert?
Ach, ich bin in eine Straßenbahnschiene gefahren. Und
au.
Dann war der Fuß gebrochen und ich zu Hause. Und es war eine gute Gelegenheit, sich zum Thema Gipsfetisch weiterzubilden. Da eine große Community. Aber ja, so kam das.
Verstehe. Jetzt hat ja die Jule auch gesagt, du würdest politischer schreiben als sie. Ich habe mir zugegebenermaßen nur die erste Seite deines Blogs angeguckt. Und das Einzige, was ich in der Richtung da gefunden habe, ist der Artikel Wahlkampf, keine Politik.
Ja, das hat folgenden Hintergrund, dass ich festgestellt habe, dass sich kaum jemand für die politischen Themen interessiert. Also da gab es immer so 2, 3, die nachgefragt haben, aber letzten Endes waren die Gips-Geschichten oder die Back-Geschichten dann doch die Traffic-Zehrenden.
Das heißt also, du schreibst nicht nur für dich selbst dieses Blog?
Nein.
Sondern für?
Für alle, die es interessiert.
Und weißt du auch, wie viele das sind? Verfolgst du das ganz genau?
Das verfolge ich sehr genau, aber weniger der Zahlen wegen, sondern vor allem der Suchbegriffe wegen.
Und was ist der interessanteste Suchbegriff, der dir bis jetzt aufgefallen ist?
Also mein großer Favorit ist Neonazis fahren in den Urlaub.
Okay.
Aber auch schön ist Fetisch-Bohrmaschine oder ja, was, ach, da gibt es einige, die wirklich gelungen sind.
Was hat das mit den Neonazis im Urlaub zu tun?
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig erklären. Es kann sein, ich fahre ja manchmal nach Brandenburg raus und erkunde da die Gegend. Und es kann sein, dass ich in dem Zusammenhang vielleicht Neonazis gesagt habe.
Das ist ja eh so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist in einem Blog Brandenburg. Also die meisten Leute aus Berlin, die sind ja, die gucken ja eher, dass sie da auch bleiben und nicht rausfahren. Woher kommt das, diese Lust am Brandenburg?
Das ist einerseits wahrscheinlich so ein klassisches Großstadt-Entschleunigungsding und andererseits mache ich da auch beruflich ein bisschen was mit. Und
was machst du da?
Ich betreue eine Tageszeitung, eine große.
Betreut eine große Tageszeitung.
Ja, und im Zuge dessen bildet man sich dann natürlich auch gerne über Brandenburg weiter.
Ah ja. Wie sieht das denn jetzt aus eigentlich mit der Regierung? Wenn man dann sieht, das Blog hat ja so eine kleine Sektion, wo drin steht, wer da gerade bloggt. Und da steht bei dir, ich bin Frau Lotte, aber nennt mich bitte die Regierung.
Ja, da gab es mal einen Artikel in einer Frauenzeitschrift, der da hieß, so in der Art, 5 Gründe, warum sie von einer Heirat absehen sollten.
Oh.
Und unter anderem gab es da eben den Grund, er nennt sie seine bessere Hälfte oder die Regierung. Und das fand ich eigentlich ganz großartig. Also
echt?
Die Regierung ist doch toll, das ist respektvoll und mächtig.
Also ganz ehrlich gesagt, kenne ich das nur sozusagen von Männern, die sozusagen so leicht verschämt, verschüchtert auf die Straße gucken und dann sagen so, ja, da muss ich mal meine Regierung fragen. Also so im Wortfall von die Leute, die dem alles verbieten, was Spaß macht.
Ja, aber wenn man doch auf Augenhöhe ist, dann ist es doch ein gutes Zeichen. Dann kann man doch auch sagen, hier, liebe Regierung.
Okay, gut, das könnt ihr ja mal dann ein bisschen üben. Was ist die beste Ecke in Brandenburg, wo wir alle mal hinfahren sollten?
Ich fahre gerne in den Norden. Also ich finde Rheinsberg ganz toll, die Gegend um den Stechlinsee, so da finde ich es schön.
Okay, was ist das beste Kuchenrezept?
Cake Pops, ganz klar. Cake Pops sind großartig,
was das
ist ein ganz dankbares Thema. Das sind so Kuchenlollis, also quasi kleiner Kuchen am Stiel.
Mhm.
Und da gehen die Augen immer ganz weit auf, wenn man das mitbringt.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wie lange dauert es, das zu backen?
Das ist ein bisschen aufwendiger. Man muss erst den Kuchen backen und dann den zerlegen und dann die Cake Pops draus machen.
Gottes Willen. Gibt es da Rezepte bei dir im Blog?
Nö.
Warum nicht?
Es gibt Fotos von den fertigen Dingern.
Ja, aber naja, gut. Also wenn ihr
Cake Pops. So wie Lollipop, nur halt mit Cake.
Cake Pop Rezeptempfehlungen habt, gerne in die Kommentare dann. So, wir kommen jetzt hier zur alternativen Kurzfragerunde. Ich stelle dir jetzt sozusagen eine Vorentscheidung. Du musst dich entscheiden oder sagen, dass du keinen Bock drauf hast.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Der oder das Blog?
Der, immer männlich.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, auf jeden Fall.
Facebook, Twitter oder Google+.
Tja, eher Facebook und Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Oh, in der Theorie Linux, aber praktisch die beiden anderen.
Sehr schön. Wie viele Facebook-Accounts und Twitter-Accounts betreibst du denn insgesamt?
Den ein oder anderen.
Ach komm, und zweistellig?
Nee.
Okay. Hardcore oder Casual Gamer?
Eigentlich gar nicht mehr. Ich war mal Videospieletester und dann hat mich das geheilt.
Ach, was? Wie?
Ja.
Inwiefern Videospieletester?
Naja, habe ich ja von morgens bis abends in Schichtarbeit Videospiele getestet.
Also jetzt für eine Firma, die Videospiele produziert oder als Journalist?
Nee, für eine Firma, die Videospiele produziert.
Ach, okay. Welches Spiel hast du mit getestet? Kennt man das?
Pokémon.
Echt?
Ja, das hat mir den letzten Nerv geraubt.
Eine Pokémon-Testerin bei mir im Studio, sehr schön. Was denkst du, wenn du deine eigenen Blogartikel nach längerer Zeit nochmal anguckst und liest?
Nach längerer Zeit mache ich eigentlich selten.
Warum?
Weil es dann ja lang her ist und auf Seite 2 oder 3 und da hast ja auch du nicht hingeschaut.
Wer ist denn da noch unterwegs? Okay, was ist dann mit den aktuelleren?
Die finde ich natürlich okay.
Welche Seite geht als erstes an, wenn du deinen Browser aufmachst?
Oh, der ist eigentlich offen und da sind meistens so 35 Tabs offen.
Ist der Browser schon mal abgestürzt deswegen?
Natürlich, laufend.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, den wir hier vorstellen sollen?
Das ist auf jeden Fall der Asphalttiger. Das ist asphalttiger.wordpress.com und der andere ist...
Halt!
Ja?
Der Asphalttiger, warum?
Der Asphalttiger ist großartig. Der Asphalttiger fährt auch gerne raus aufs Land und hat eine ganz kreative Wahrnehmung. Also Asphalttiger ist auch derjenige, der festgestellt hat, dass die Kleiderständer in einem großen Textildiscount Hakenkreuzform haben.
Okay, das werden wir möglicherweise mal genauer nachfragen. Wer ist der andere?
Der andere ist der Honey. Der Honey betreibt den Blog johazit.com mit Y und der berichtet auch viel über vieles, macht viel Musik, macht lustige Tanzvideos und berichtet auch viel über Pflegealltag.
Na, dann schauen wir mal, welche der beiden es hier ins Studio ziehen wird. Letzte Frage, wichtigste Frage in diesem Interview, welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Vielleicht, warum ich angefangen habe zu backen.
Und?
Weil meine Freundin Hoda einen Laden betreibt in der Wörterstraße im Prenzlberg, wo man ganz, ganz, ganz tolle Sachen kaufen kann, die total abgefahren sind und es hat, das war großartig.
Werbung unterbringen in der letzten Frage, das ist hier gar nicht gerne gesehen. Falls ihr trotzdem das Blog nochmal angucken wollt, könnt ihr es gerne tun. Link dorthin gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fools. You drive me in.
Love You von der Nerd School. Die passen ja namensmäßig eigentlich sehr gut in diese Sendung, die Show mit Internet und so. Tatsächlich werden sie aber erst morgen hier zu Gast sein, nämlich zwischen 18 und 20 Uhr bei Unsigned Live. Unsigned ist die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag und da werden sich die beiden Herren, das sind nämlich nur zwei, vorstellen. Das Besondere bei ihrer Live-Musik wird sein, es gibt dort nur einen Gitarristen und dieser eine Gitarrist wird dafür sorgen, dass die Live-Musik so klingt, als wären da zwei Gitarren und ein Bass. Wie das geht, weiß ich nicht. Christoph Schrag weiß es auch nicht, der Moderator der Sendung, aber morgen könnt ihr es euch auf jeden Fall anhören. Hier ab 18 Uhr auf Fritz bei Unsigned. Das war's hier beinahe bei Trackback auf Fritz. Ich habe noch eine letzte Netzmusik, die kommt von Genova 7. Dahinter steckt der gerade mal 22-jährige Michael Sirois aus Boston. Der hat vor gut 2 Jahren seine erste Platte Soul for Sale in Eigenregie veröffentlicht. Ein Album voller Trip-Hop und Hip-Hop-Elemente, wie gemacht für das Netlabel Dusted Wax Kingdom. Im Grunde ist es also logisch, dass Genova 7 später auch genau da untergekommen ist und seine Songs mittlerweile per Creative Commons Lizenz im Netz veröffentlicht. Midnight Ride findet ihr als Download im Blog und mehr Songs dann bei Dusted Wax Kingdom. Wir hören jetzt wie gesagt Midnight Ride als letzten Song. Ich bin Markus Richter und raus. Und eine Sache bleibt mir noch zu sagen. Macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.